Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltgestöber. Und ich bin Melli und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir gemeinsam stöbern gehen. In dieser Folge reisen wir zusammen nach Indonesien. Und ich werde dir erzählen, wie es war, unverhofft, zu viert eine Insel, die Insel Bali, zu bereisen, welche Konflikte uns da begegnet sind und wie Alice und ich schlussendlich ins wilde Sulawesi aufgebrochen sind. Ich werde dir erzählen, wie ich einen Busunfall hatte, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hat, was für Folgen dieser hatte, wie ich irgendwann in der Einsamkeit und Wildnis der Insel zusammengebrochen bin und wie ich schlussendlich mit Alice aufbreche, um Halligalli-Drecksau-Party in Bali zu feiern. Doch wir fangen erstmal von vorne an. Ganz unverhofft bin ich in der letzten Folge mit 3 weiteren Menschlein auf Bali gelandet. Das war alles innerhalb kurzer Zeit und in wenigen Tagen passiert. Gerade bin ich noch mit einem Fischerboot angekommen, wusste gar nicht, wohin mit mir, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wusste nicht, wohin. Rempel in die kleine Alice rein, die sagt, komm mit mir nach Bali, und ich sage ja. Ich sage einfach mal ja. Keine Ahnung, wer der Mensch ist, keine Ahnung, wie es auf Bali ist, überhaupt hatte ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, wusste überhaupt noch gar nichts mit dieser Welt anzufangen, die plötzlich wieder da war, diese laute Welt mit all ihren Fragen und Menschen und dem Trubel und den Geräuschen, all das, diese Stille fehlte mir, die ich auf dem Fischerboot gerade noch erlebt habe, die äußerliche Stille und die innere Stille. Aber gut, genau der richtige Moment, um dass man mich an die Hand nimmt und sagt, komm, wir fahren nach Bali. Das dachten sich auch 2 weitere, und so sind kurzerhand im Internetcafé Lara und Mirko haben unsere Gespräche gehört und wollten plötzlich mit nach Bali. Ja, davon hätten sie schon gehört und los geht's. Schlussendlich haben wir dann uns alle dort zusammengefunden. Wir landeten an in Kuta Bali, der Hochburg des Partytourismus auf der Insel. Das wusste ich natürlich alles noch nicht. Und am Anfang sollte Alice ja noch gar nicht mit dabei sein, denn durch ihren Fauxpas mit der Master- und Visa-Card konnte sie sich keinen Rückflug aus dem Land buchen. Und das brauchte man aber, wenn man in Indonesien einreisen möchte. Und plötzlich stand ich da also mit Mirko und Lara, wir kannten uns alle eigentlich gar nicht, auf einer Insel Bali, die wir auch alle überhaupt nicht kannten. Alice, die das alles eigentlich initiiert hatte, war nicht dabei und wir waren so ein bisschen lost. Ich eigentlich gar nicht so sehr, weil ich in einem fremden Land war, sondern einfach, weil ich mit mir selber so ein bisschen verloren war. Lara war wiederum ziemlich lost, weil sie, glaube ich, gar nicht so der Typ ist für wilde, unbekannte Kulturen. Mirko, der wirkte eigentlich gar nicht wirklich lost. Der war eigentlich nur happy, irgendwie an einem Partyplatz angekommen zu sein und wusste aber überhaupt nicht, wie weiter. Doch das juckte ihn nicht. Wir schnappten uns im Flughafen ein Taxi und fuhren einfach nach Kuta. Und da angekommen, suchten wir uns eine Unterkunft. Die waren auf Bali eigentlich alle bezaubernd schön, tropische Gärten, schöne Innenhöfe, sehr einfache Zimmer. Die Dusche war nur ein Rohr aus der Wand und da kam kaltes Wasser raus. Doch was juckt uns das? Hauptsache es gab Moskitonetze über den Betten und eine Lampe. Die gab's auch. Schönes Neonweiß. Unser kleiner, bewohnter Zahnarzttraum. Aber auch das juckte uns irgendwie nicht, denn auf Bali lebt man nicht drin, sondern man lebt draußen. Der Tag ist viel zu schön, das Meer ist um die Ecke, das Essen ist fantastisch, überall gibt's Getränke. Ich sollte tatsächlich Kuta Bali noch lieben lernen, doch in dem Moment war mir das alles viel zu viel. Man stelle sich viele Menschen vor, aller Couleur und sämtlicher Nationalitäten, die barfuß oder schick beschuht durch die Straßen rennen, lachen, über die Straßen laufenden Gehwege gab es kaum, Surfbretter, Rempeln links und rechts, dazwischen Massen an Mopeds oder auch noch ein Auto, überall Restaurants, Menschen, Massagen, Massage, Massage, hieß es hier. Oh, do you want massage? An der anderen Ecke. Do you want food? Do you want drink? Überall war Trubel. Schöner Trubel irgendwie, aber Trubel. Und wenn keiner nach irgendwas rief, so wurde mit Reisigbesen Staub gefegt, ein Geräusch, das auf Bali immer dazugehört. Schuh, 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 schuh. Denn die Menschen fegen den ganzen Tag, hat man den Eindruck. Bali ist hinduistisch. Und neben dem Fegen und dem Sauberhalten wurden immer kleine Altare bestückt und mit Kerzen versehen und mit kleinen Opfergaben. mit kleinen Opfergaben bestückt. Das war ein wunderschönes Bild. Blumen überall und Menschen, die das ehrten mit ihren Röcken, den balinesischen Röcken auch bei den Männern. Und diese hinduistische Ausrichtung ist was ganz Besonderes, denn der Rest des Landes Indonesien ist muslimisch. Doch das macht es so besonders und so schön und so lieblich. Das heißt, die Balinesen hatten tatsächlich eine liebliche Ausstrahlung. Doch das ganze Gewusel drumherum auf der Insel, das war einfach nur viel. Und es wurde gefeiert und getrunken und überall ertönte Musik. Also es war wirklich die volle Dosis. Und nach 3 Monaten Stille auf dem Fischerboot war ich wirklich ein bisschen überfordert damit. Ich freute mich, als am nächsten Tag Alice ankam und wir Pläne schmiedeten, Kuta zu verlassen, denn ich kam überhaupt nicht klar. Wir nahmen uns einen Mietwagen und wollten zu viert die Insel erkunden und das taten wir dann auch in der nächsten Woche. Wir fuhren einmal um die Insel, wir besuchten die wunderschönen und großzügig angelegten Tempelanlagen, wir kletterten auf den Mount Agung, den Vulkan der Insel, und erlebten einen spektakulären Sonnenaufgang von dort oben. Wunderschön, Affen springen um uns rum, der Boden ist heiß, sodass man darin Eier kochen konnte. Ich erlebte diese Insel mit all ihrer Lieblichkeit noch ein wenig ursprünglich. Immerhin war es das Jahr 2009 und ich glaube, Bali heutzutage ist noch um Vielfaches touristischer geworden. Ich verliebte mich in die Insel, in seine einsamen Buchten, ins tropische Inland, die Gegend um Ubud, um die Häuser, die Architektur, das Holz, das Stroh, die grüne Üppigkeit, der Duft der feuchten tropischen Luft und der Tiere überall. Ein Strandabschnitt war schöner als der andere. Und die Tempelanlagen waren gewaltig. Wir kauften uns auch balinesische Wickelröcke, den habe ich auch heute noch bei mir hier im Bus, trugen ihn und passten uns ganz dieser Lebenswelt an. Alice und ich kamen zu einer inneren Entspannung, die nur das Reisen in uns bewirken kann. Wir ließen uns treiben und begrüßten alles Neue. Es machte uns keine Angst, es beruhigte uns und vor allem auch mich. Jana und Mirko hatten mehr Schwierigkeiten anzukommen. Lara war eigentlich prinzipiell genervt von Mirko und Mirko ignorierte das eigentlich und bekam es gar nicht mit. Und ich glaube, das nervte Lara noch mehr, so dass da immer hitzige Stimmung war. Das wollte so gar nicht zu der Reisegelassenheit passen, die Alice und ich an den Tag legten. Ich erinnere mich noch, wie wir in einer Unterkunft an einer Surferbucht schliefen und uns einfach die Nacht draußen so schön war, dass wir kurzerhand unsere Matratzen genommen haben und uns einfach rausgelegt haben. Und wir haben tatsächlich danach gefragt, ob wir statt eines Zimmers nicht einfach die Matratze draußen auf die Terrasse legen könnten. Wir erfanden irgendwelche skurrilen Geschichten, warum wir es nicht brauchten, die Dusche des Zimmers zu benutzen. Hauptsache, wir konnten ein paar Euro für die Unterkunft sparen. Alice und ich hatten da sichtlich Spaß bei. Lara und Mirko zogen irgendwie mit, aber man merkte, dass es ihnen doch ein bisschen seltsam vorkam. Alice und ich spürten, dass wir auf der gleichen Wellenlänge waren und in uns ein gewisser Freiheitsdrang und eine kindliche, spielerische Freude schlummerte, die eben durch Normen oder Regeln oder durch schicke Welt nicht hervorgerufen werden konnte, sondern durch das Spontane, durch das Unbekannte, durch das Überraschende. Und trotz meiner Traurigkeit und noch Beklommenheit des Nichtwissens, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit mir, war Alice genau Balsam für meine Seele. Und sie kitzelte wieder die Melli aus mir heraus, die ich eigentlich bin und war, wenn ich unterwegs in der Fremde bin. Die Situation mit Lara und Mirko ging uns jedoch zunehmend dann doch auf den Zeiger so ein bisschen. Und Lara war auch zunehmend unzufrieden, denn dieses Reisen und diese Indonesier und irgendwie schien sie alles zu nerven und zu stören. Sie war noch gar nicht richtig frei im Kopf und das merkte man. Sie konnte sich noch nicht so richtig auf das Land, seine Leute einlassen und es einfach nur hinnehmen und genießen und das Beste draus machen. Sie suchte den schwarzen Peter an jeder Ecke und jeder schiefe Blick war für sie eine Provokation. Irgendwie provozierte dann ihr Verhalten uns. Und Mirko, der sowieso auf seinem eigenen Weg wandelte, der war eigentlich völlig unbedarft. Der ging auch ziemlich bald seinen eigenen Weg und wir verabschiedeten uns mit einem Lachen von ihm. Und doch waren wir auch ein Stück weit erleichtert, denn ihn interessierte tatsächlich eher so dieses Party-Life in Kuta, was mich und Alice nicht besonders reizte in dem Moment. Und Lara kam so gar nicht richtig klar in Indonesien. Ich erzählte ihr von meinem Fischerboot und dass ich Kontakte habe in Darwin zum Hafen und zu dem Unternehmen und doch den Captain kenne und sie könne doch fragen, wenn sie Geld verdienen möchte, könnte sie das doch auch so machen. Ich erzählte ihr, dass bald die Tiger Prawn Season beginnen würde, die Tigergarnelen, die eben nur dann im August, glaube ich, hochkommen. Und nach der Bananasaison, an der ich teilgenommen habe, werden die Tiger Prawns die nächsten. Ich erzählte ihr, dass es auch viel entspannter sei, weil sie müsse gar nicht Tag und Nacht schuften, weil die Tiger Prawns immer nur nachts raufkommen. Somit hatte man immer eine Fischerzeit und eine Ausruhzeit. Und sie könne ja immerhin sich auch als Köchin bewerben, wenn sie nicht draußen an Deck arbeiten wollte. All diese Argumente schienen Lara zu gefallen und tatsächlich, nach 2 Wochen auf Bali entschied sie sich, nach Darwin zu reisen und trat da ihren Job an auf dem Fischerboot in der Tiger-Prawn-Saison und sollte auch 3 Monate an Bord bleiben und dort kochen. In diesen 3 Monaten sollte ich Indonesien bereisen, Thailand, nach Ägypten reisen und nach Deutschland und dann überraschend wieder mit einer deutschen Freundin zurück nach Australien. Alles in diesen 3 Monaten. Und ich sollte dann tatsächlich Lara wiedersehen. Denn ich würde nochmal auf einem Fischerboot anheuern. Und dieses Boot sollte dann, die 3 Monate später, Laras Boot überm Weg fahren und wir würden uns zuwinken. Das war's. Mehr würde ich von Lara nicht sehen in dieser Zeit, nur dieses Winken von Boot zu Boot. Und ganz überraschend sollte sie sich 3 Jahre später nochmal bei mir melden. Sie sei jetzt zurück aus Perth, würde sie 3 Jahre später sagen, und sie möchte nach Berlin. Sie würde da gerne an einem See leben und die Stadt eine Weile für sich wirken lassen und dort arbeiten. Ich erzählte sie, dass ich, damals wieder in Berlin, doch am Müggesee wohne und sie könne doch kommen. Gesagt, getan. Warum erzähle ich euch jetzt diesen ganzen, warum spule ich gerade jetzt so vor? Ja, der Grund ist, dass Lara noch immer dort lebt. Dort, wo ich herkomme, aus meiner alten Heimat, befreundet mit meinen engsten Freunden. Und all das so unverhofft. Und ja, damals auf Bali, als sie losging nach Australien, dachte ich sehe sie nie wieder. Es war ein 2 Wochen Kontakt. Wir waren nicht besonders intensiv und nah miteinander. Und ich beweinte den Abschied nicht, sagen wir es mal so. Und dann, wer hätte gedacht, was sich daraus noch entwickeln würde? Man weiß eben nie, wann sich die Wege wieder kreuzen und man weiß nie, welchen Wert ein Menschen für einen hat. Und auch wenn in dem Moment, wo man einen Mensch kennenlernt, sich noch gar nicht abzeichnet, dass er eine tiefere Bedeutung fürs eigene Leben haben wird, so solle man doch Vorsicht sein, denn ja, es ist alles unverhofft und die Gesetze der Natur und wie er sich alles zusammenfügt, das ist uns in dem Moment meist überhaupt nicht bewusst. Doch zurückgespult nach Bali 2009, Lara geht und Alice und ich genießen die Zweisamkeit. Wir merken aber, dass es uns weg von der Insel zieht. Wir wollen noch mehr erleben. Wir möchten in den Busch, wir möchten in die Wildnis, wir möchten in den Dschungel. Kurzerhand buchen wir uns eine Fähre rüber nach Sulawesi, nach Makassar. Ziemlich krass, 2 Wochen vor unserem Fährbeginn sollte eine große Fähre untergehen und mit ihr 200 seiner Bewohner. Wir schlucken ein bisschen, denn es war wirklich ein großes, gewaltiges Fährunglück, was da passiert ist. Doch wir möchten uns nicht abhalten lassen und buchen genau die gleiche Fähre. Und wir kommen rüber nach Sulawesi, gesund und munter. Und vor uns liegt das absolut wilde Indonesien. Wild und tropisch und grün und wenig erschlossen. Ich habe gelesen von Menschen, die noch Penisschutz tragen, von Büffelopfern und Tierritualen und ja, vielen Dingen, die mir noch völlig unbekannt waren. Die Menschen mit dem Penisschutz bekleidet, die sollte ich nicht treffen. Wohl aber hatten wir das Glück, auf dieser Insel in den Kontakt mit Einheimischen zu kommen, die uns tatsächlich mitnahmen in die Tiefe und in die Rituale und in die Zeremonien, die dort gefeiert wurden. Es war eine Begräbniszeremonie, der wir beiwohnen sollten. Und das war durchaus aufwendig. In einem Dorf starb eine Frau, hohen Alters. Das Bild von ihr war überall auf dem Platz aufhängend. Der Platz war ja ein freigeschlagener Platz mitten im Dschungel, um uns rum tropischen Wälder. Auf dem Boden wurden Kissen verteilt und alle Dörfer der Umgebung kamen zusammen. Sie versammelten sich dort mitten im Nirgendwo auf der Insel und wir waren die einzigen Touristen oder Weißen weit und breit. Wir stachen wirklich aus der Masse hervor und fühlten uns sehr geehrt, dabei zu sein. Die Tote wurde auf einem großen Ständer aufgebahrt, mit auf Holzpfählen, und ein Haus wurde ihr zu Ehren über ihren Köpf oder über ihrem Körper errichtet. Und ein großes Bild. Drumherum tanzten die Menschen. Sie trugen ihre traditionelle Bekleidung, hatten viel Schmuck in den Haaren, türmten ihre Haare auf und schmückten sie großzügig mit Blumen und Palmwedeln. Und dann ging die Zeremonie los, die Opferzeremonie. Denn zu Ehren der Toten wurde jetzt von jedem Dorf Tiere mitgebracht. Schweine und Büffel und Hühner, alles wurde angefahren und mitgebracht und an Pfähle gekettet wurden, also die Füße an den Pfählen gebunden, wurden die Schweine reingetragen. Also für mich ein Bild, das, also es war für mich schon, wie soll man sagen, erschreckend, befremdlich, nicht verurteilend, denn es sind ihre ganz eigenen Riten. Und doch war es schon seltsam, wie viel Blut dann vergossen wurde, weil all diese Tiere wurden mitten auf dem Platz geopfert, so ziemlich zeitgleich. Die Büffelköpfe wurden getragen mit ihren mächtigen Hörnern und ausgehöhlt und dann aufgesetzt auf Pfähle. Also was da los war, war für uns schon spektakulär, dem beizuwohnen. Ich war erst ganz entsetzt, weil ich dachte, so viel Fleisch wird jetzt einfach geopfert und all diese Tiere, diese Leben. Doch mir wurde dann von unserem Begleiter erzählt, dass das alles verwertet wird und alles gegessen. Jetzt auf dem Fest oder später. Alle Tiere werden gegessen und nicht nur die Tiere, sondern alle Teile des Tiers würden Verwendung finden. Das war mir ein bisschen ein Trost. Auf dem Hügel etwas weiter sollten dann die Büffelkämpfe stattfinden. Büffel wurden aufgehetzt und sollten gegeneinander antreten. Alice und ich entschieden uns, dem nicht beizuwohnen. Es war uns eigentlich schon viel zu viel. Wir haben genug Blut gesehen für den Tag und verabschiedeten wir uns von dem ganzen Zeremoniell. Wir fuhren dann mit Bussen durch die Insel, die so wild fuhren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben Nachtbus genommen, um von einer Stadt zur anderen zu kommen. Sulawesi ist ziemlich groß. Die Straßen sind nicht gut gemacht. Ich erinnere mich, es war eine Serpentinstraße. Es war unglaublich dunkel draußen. Es war schon spät. Der Bus wurde runtergekühlt. Ich glaube, die Klimaanlage war der ganze Stolz des Fahrers und er hat sie wirklich volle Kanne aufgedreht. Ich habe sämtliche Sarongs und Tücher aus meinem Rucksack genommen und alle um mich gewickelt und um meine Füße, weil es war ja sonst so unglaublich heiß und in diesem Bus waren vielleicht gefühlte 10 Grad. Ich habe gefroren ohne Ende und kauerte mich da zusammen. Alice ebenso. Wir wollten die Nacht über schlafen, doch der Bus fuhr so heftig um die Kurven, dass wir hin und her geschleudert wurden. Ja, wir trösteten uns damit, dass die ja hier alle so fahren und demnach der Busfahrer bestimmt das gewöhnt ist, der weiß schon, was er tut. Wir würden natürlich nie so fahren, aber wir sind das ja auch nicht gewöhnt so in Deutschland und der wird schon wissen, was los ist. Hinter uns fuhr ein anderer Bus. Der fuhr ziemlich nah. Aber ja, die werden schon wissen, was sie tun, beruhigten wir uns. Naja, falsch gedacht. Der hintere Bus sollte in unserem Bus fahren, volle Kanne hinten rein. Das war ein Schreck. Es war 22 Uhr und die Fensterscheibe zersplitterte hinten, das Heckfenster, das große, war komplett zerstört. Es war nur Glück, dass hinten keiner saß. Ich dachte, Gott, nein, jetzt das noch. Und wir wollten ja ankommen am nächsten Morgen und jetzt ist die Scheibe kaputt. Jetzt müssen wir bestimmt mitten in der Nacht raus und warten. Und ich sah schon das ganze Prozedere, wie jetzt einfach alles zu einem Stopp kommt. Nachdem der erste Schreck verdaut war, nervte mich das einfach nur. Doch stattdessen war das ein 5-Minuten-Gespräch zwischen den Busfahrern. Gar nicht mal so hitzig. Ein bisschen wurde mit den Armen gewedelt, ein bisschen hin und her gezeigt, dann gingen beide Busfahrer wieder in ihre Fahrerkabinen und wir fuhren weiter. Blasscherben lagen immer noch im Bus verteilt, die Heckscheibe war kaputt. Die anderen Indonesier, wir waren ja die einzigen Reisenden dort im Land, die wir getroffen haben, also wir haben keine anderen getroffen, die anderen Indonesier, die haben kurz geschaut und widmeten sich dann wieder ihren Angelegenheiten, hörten Musik oder schliefen oder lasen ein Buch oder Zeitung. Wir merkten, dass das gar nicht so aufregend war, wie wir dachten. Und der Bus fuhr einfach weiter. Ich freute mich sogar, wenn ich es ehrlich sagen soll, weil denn durch dieses Heckfenster kam endlich die warme Tropenluft in den Bus rein. Endlich konnte ich aufhören zu schlottern. Doch diese Busfahrt sollte noch weiteres für mich bereithalten, denn als wir ausstiegen am nächsten Morgen und in der Unterkunft ankamen, stellte ich fest, dass mein Portemonnaie nicht mehr da war. Geklaut. Na toll, denke ich und ärgere mich. Es folgte für mich ein Marathon, denn ich beantragte eine neue Visa-Card von meiner australischen Bank, die ich nach Kuta Bali schicken lassen wollte. Doch, das würde dauern. Bis dahin brauchte ich Bargeld und ich versuchte dann in Sulawesi, in der Hauptstadt, über Western Union am Bargeld zu kommen. $1,500 ließ ich mir in indonesischen Rupia auszahlen und war plötzlich mehrfache Millionärin. Nicht nur in der Zahl, sondern auch im Papier, denn es gab maximal 2000er-Scheine. Und ich hatte plötzlich einen ungefähr 10 cm dicken Stapel an Scheinen in Bar dabei. Na, und versuchte den nun immer zu verstecken. Das war gar nicht so leicht. In mein Portemonnaie passte der überhaupt nicht. Und dieses ganze Prozedere sollte später noch Folgen für mich haben, als ich nach Thailand fuhr. Denn meine Karte sollte noch viel länger auf sich warten lassen, als ich anfangs annahm. Ich orderte sie nach Kuta in das Gasthaus, das wir schon kannten. Ich wusste also, ich müsse irgendwann wieder zurück nach Bali. Doch bis dahin wollte ich noch die Insel genießen, Sulawesi. Und so richtig wollte es dann aber auch nicht mit dem Genießen klappen. Ich war zunehmend am Ende. Ich dachte viel an Craig, an meine Liebe zu ihm, an das Traurigsein, dass er nun irgendwo in Melbourne war und ich hier und ich ihn gar nicht hörte und gar nicht sah und nicht wusste, wie es weiterging. Wir schrieben uns sporadisch E-Mails hin und her. WhatsApp und sowas gab es alles noch nicht. Und ab und zu sendeten wir uns auch SMS. Wir telefonierten auch. Doch irgendwie machten mich die Telefonate immer nur traurig. Als ich dann irgendwann in einem Internetcafé mal wieder meine Mail checkte und eine Mail von Craig bekommen sollte, in der er mir sagte, er war rastlos, er müsse wandern gehen, er ist jetzt in Südafrika, er will hier einfach ein bisschen klettern und Berge besteigen und so weiter und so fort, setzte mein Herz ein bisschen aus. Wie, er ist jetzt einfach weitergefahren. Er wollte doch in Melbourne eigentlich nur die Sache mit seiner Familie klären und dann sollten wir doch zusammenreisen. Ich dachte, das war klar. Er flüchtete. Er erzählte mir wiederholt, dass ich bei seiner Familie willkommen sei und dass ich jederzeit dahin kann, er würde denn dahin zurückkommen. Was soll ich denn bei seiner Familie, dachte ich. Ich möchte da gar nicht hin, wenn er gar nicht da ist. Mein Herz wurde immer schwerer, als in den folgenden 2 Wochen ich weitere Mails von ihm bekam und es sich herausstellte, dass er gar nicht nur in Südafrika wandern würde, sondern dass er eine Afrikatour plante und dass er sogar über Uganda fahren würde. Mein Uganda. Er reiste über Land von Süd nach Nordafrika und fuhr durch Uganda. Das kam mir vor wie ein direkter Treffer, denn er wusste, wie gerne ich dieses Land wiedersehen wollte. Was für eine grandiose Zeit ich dort hatte und wie sehr es mich danach sehnte, dort wieder zurückzukommen. Und er wusste auch, dass wir darüber sprachen, es gemeinsam zu tun. Und er tat es einfach so ohne mich. Er fuhr durch Uganda ohne mich. Ich brach total zusammen. Plötzlich kam alles raus. Ich weinte, ich brach zusammen. Alice tröstete mich, sie wusste gar nicht so recht, mit mir anzufangen. Ich verstand die Welt nicht mehr, denn gleichwohl signalisierte mir Craig schon, dass ich, der wichtigste Mensch für ihn war. Und ich wusste auch, dass dem so war. Ich war einfach nur so fassungslos und konnte sein Handeln überhaupt nicht einsortieren in meine Raster, die ich so im Kopf hatte, wie die Dinge zu laufen haben oder was das nun bedeuten sollte. Und ich fühlte mich verloren ohne Ende. Und mein Herz war so zusammengeschnürt und so schwer. Alice nahm mich in den Arm und irgendwann sagte sie dann zu mir, nachdem wir 2 Wochen in Sulawesi waren, Weißt du was, Melli? Das reicht jetzt. Ich glaube, die Stille der Insel tut uns nicht gut. Dir ja schon gar nicht. Ich finde, das muss jetzt mal aufhören hier mit diesem Geheule. Weißt du, was wir jetzt machen?
Nein, schluchzte ich zurück.
Wir buchen uns einen Flug. Die Fähre. Nicht einen Flug. Wir buchen uns die Fähre. Und wir fahren zurück nach Bali. Und weißt du was? Da machen wir jetzt einfach mal Halligalli-Drecksau-Party, bis deine Bankkarte wieder ankommt.
Oh, okay, schluchzte ich zurück.
Und so machten wir es dann auch. In den nächsten Tagen gingen wir ins nächstbeste Internetcafé. Das waren meistens kleine Einbuchtungen in kleinen Lehmhäusern mit irgendwelchen Vorhängen, wo irgendwo im Dunkeln ein einzelner Computer rumstand. Draußen war ein selbstgemaltes Schild, auf dem stand Internetcafé. Ich liebte das ja. Aber irgendwie jetzt nicht mehr. Denn in genau so einer Buchte hatte ich die letzten Nachrichten von Craig erhalten. Fand das gar nicht mehr schön. Alice ging mit mir rein und wir buchten unsere Fähre. Wir fuhren mit dem Bus zurück nach Makassar, gingen auf die Fähre und fuhren nach Bali. Ich als ein Häufchen Elend, Alice weniger ein Häufchen Elend, aber diese kleine Person stützte mich und mein Herz so gut sie konnte und das so sehr. Ich habe in einer der ersten Folgen schon davon gesprochen, wie sie mich immer wieder überraschte. Und einer der Fälle war auf Sulawesi, als ich mitten auf einem Marktplatz stand, wir Obst kaufen wollten und ich zusammenbrach. Ich glaube, das war diese gesamte Seelenlage. Jedoch musste ich einfach brechen plötzlich. Mitten auf den Platz übergab ich mich. Und ich konnte nicht aufhören und ich schämte mich und und alle schauten natürlich zu uns, so auffällig, die zwei Reisenden, die Hellhäutigen, die große Blonde, die da einfach bricht auf dem Marktplatz und ich schämte mich einfach so und wäre am liebsten in diesem Boden versunken tatsächlich. Und das macht Alice und das ist nur eins ihrer überraschenden Charakterzüge, die mir so viel gelehrt haben. Sie hockt sich neben mich, sie hält nicht meine Haare, nein, sie hockt sich neben mich, steckt sich den Finger in den Mund und wirkt, was das Zeug hält. Hustet und wirkt und macht mit ein Theater sondergleichen, dass ich, dabei völlig irritiert, gar nicht verstand, was los ist. Plötzlich war ich nicht mehr alleine, sondern sie machte mit. Und plötzlich war es gar nicht mehr so peinlich. Und als es mir wieder besser ging und sie mir hochgeholfen hatte, ich einen Schluck Cola nahm, um das Unwohlsein in meinem Magen zu beruhigen, da musste ich mir eingestehen, dass mich das so irritiert hat, dass ich selber nie auf die Idee gekommen wäre, es jemanden erträglicher zu machen, indem ich mich einfach mit ihm zusammen blamiere. Das war wirklich eine Riesenlehre für mich, an die ich bis heute so gern zurückdenke, so wertvoll und die mir gezeigt hat, dass ich wirklich noch viel lernen darf im Miteinander zwischenmenschlich. Und dass es so viel mehr gibt und dass man sich selbst wirklich mal zurückstellen kann, wenn es den anderen dabei besser geht. Sie stützte mich und wir lachten. Wir stiegen auf die Fähre und fuhren nach Bali. Und auf Bali sollte ich dann tatsächlich einen Monat lang Halligalli-Drecksau-Party machen. Und zu diesem Monat nehme ich euch in der nächsten Folge mit. Aber Achtung! Es wird äußerst persönlich. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke, dass du mir zugehört hast.